Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und heute ist bei mir Frau Canan Kilic. Hallo, Frau Kilic.
Hallo.
Ja, am Anfang machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Das heißt, wir stellen Sie kurz vor und daraus ergeben sich dann auch fast schon so die Inhalte für unsere heutige Folge. Frau Kilic hat Abitur gemacht am Wirtschaftsgymnasium. Anschließend ist sie dann an die DHBW gegangen und hat dort ein duales Studium absolviert, über das wir auch noch sprechen werden, zum Bachelor of Arts, mit dem Schwerpunkt Versicherung, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und nach ihrem Bachelorstudiengang ist sie dann zu uns gegangen in die Fernuniversität in Hagen, hat dort Wirtschaftswissenschaften studiert und hat bei mir Seminararbeit geschrieben, Skiseminar mitgemacht. Und dann anschließend auch Masterarbeit geschrieben über das hochaktuelle Thema Controlling und KI, über das wir sicherlich auch noch sprechen werden im Verlaufe der Folge heute. Ja, starten tun wir mal ganz unten bei Ihnen. Also das heißt nicht ganz unten, das Abitur lassen wir jetzt mal außen vor, ne? Sondern wir gehen dann gleich in den Hochschulbereich. Und Sie haben sich dann nach dem Abitur entschlossen, duales Studium aufzunehmen. Das ist ja momentan in der Zeit ziemlich aktuell und auch viele junge Leute überlegen, soll ich richtig in Anführungszeichen studieren, soll ich ein Fernstudium aufnehmen oder halt ein duales Studium. Was hat Sie dann bewogen, duales Studium zu studieren?
Ja, tatsächlich, anfangs nach dem Abitur wollte ich eigentlich ganz trocken Mathematik studieren.
Aha, okay.
Und ich habe mir dann tatsächlich überlegt, Mathematik, wie, beziehungsweise mit was für einem Ziel, was soll ich denn am Ende werden? Das waren so die Beweggründe, die mich damals sehr beschäftigt haben. Ich bin dann auf die Homepage tatsächlich von der Allianz, wie man es am Hintergrund sieht, gestoßen, habe dann auch die Stellenanzeige gelesen gehabt mit einem dualen Studium, BWL, mit Schwerpunkt Versicherung. Und hatte auch quasi in der Phase, wo ich mir überlegt hatte, okay, was kann ich denn mit einem Mathematikstudium am Ende des Tages anfangen, auch schon die ersten Erfahrungen gesammelt, dass ja auch in der Versicherungswelt, gerade in der Lebensversicherung, dann Aktuar gibt, die dann die Sterbetafeln berechnen, die dann die Versicherungsprämie, also da fließt dann schon die Mathematik sehr viel mit rein, wo ich dann dachte, okay, dann könnte ich das Ganze vielleicht verbinden. Dann ist es zum einen nicht so trocken und ich habe auch gleich die Praxis mit rein. Das war das Spannendste und auch tatsächlich mein Hauptgrund, weshalb ich mich dann bei der Allianz beworben habe, wo ich dann auch heute immer noch bin, wo ich auch wirklich glücklich darüber bin, weil ich konnte damals mit die Theorie, mit der Praxis gleich verbinden, ich konnte es gut anwenden, habe mich sowohl in der Berufswelt quasi weiterentwickeln können und habe mich weitergebildet in der theoretischen Phase. Das waren so die Gründe für mich, weshalb ich mich damals für dieses Studium interessiert habe. Und heute sehe ich das auch. Ich kriege selber viele Bewerbungen für ein DHBW-Studium, sind viele Interessenten da. Also das ist tatsächlich ein Punkt, was, glaube ich, immer mehr aktiver wird und interessanter wird auch für die heutigen Studenten.
Vielleicht nochmal, was Sie so haben einfließen lassen, dass Sie über die Allianz zu dem Studium gekommen sind. Läuft das denn so ab, dass Sie sich quasi bei dem Arbeitgeber bewerben und der vermittelt den Studienplatz oder bewerben Sie sich direkt an der Hochschule?
Genau, also ich habe mich damals direkt bei der Allianz beworben. Allianz hatte damals eben Kontingent an Studienplätze gehabt in Mannheim, hat sie heute immer noch. Und da habe ich mich mit Allianz in Stuttgart war das dann noch in Verbindung gesetzt, habe einen ganz normalen Bewerbungsprozess durchlaufen, um eben diese berufliche Seite dann anzuschauen. Hatte dann natürlich auch die Abiturzeugnisse, die Noten wurden dann auch parallel mitgeprüft. Und sobald ich dann quasi die Zusage für den Allianz beruflichen Platz hatte, hatte ich dann auch die Zusage für ein Studium gleichzeitig.
Also ich frage nämlich deshalb, weil die Varianten des dualen Studiums, die sind sehr facettenreich, ne? Also das, bei dem einen ist das so, man bewirbt sich an der Hochschule und irgendwie nebenbei guckt man mal ins Unternehmen rein. Aber bei Ihnen ist das so, wie ich das eigentlich auch aus dem klassischen dualen Studium her kenne. Man bewirbt sich beim Unternehmen, das Unternehmen hat eine Kooperation mit der Hochschule und
Genau, ja.
dann werden darüber die Plätze vergeben, ne? Das heißt, wenn Sie dann im dualen Studium waren, dann haben Sie ja im Grunde genommen auch im ersten Semester Geld verdient, ne? Richtig?
Ja, das war auch so das Positive. Ich habe zum einen eine schöne Ausbildung gehabt, sowohl in der Praxisphase, also da konnte ich die große Allianz kennenlernen, von der kleinen Agentur bis die Abteilungen mal durchlaufen, von Schaden bis eben so Großschadenereignissen, was ja auch immer wieder aktiver oder beziehungsweise aktueller werden, mal die ganzen Zentralen besucht, auch in München, wo auch mal die Vorstände dann bei uns dann sind. Und so hatte ich die auf der einen Seite die ganzen Vorteile und dann im Studium natürlich an der DHBW war ich dann direkt quasi als Allianzstudent. Wir hatten einen Kurs mit vielen Allianzen, mit vielen verschiedenen Mitbewerbern auch, wo man sich dann auch austauschen konnte. Und das war dann wie so eine kleine Familie, weil man dann eben sich sowohl in der Theoriewelt, aber auch in der Praxiswelt dann immer wieder gesehen hat. Und dann ist man dann gemeinsam durch diese 3 Jahre dann quasi durchgegangen. Und dabei hat man dann natürlich auch Geld verdient. Das war dann auch so der positive Aspekt.
Studiengebühren an der DHBW brauchten Sie dann sicherlich nicht bezahlen. Wissen Sie, ob der Arbeitgeber was gezahlt hat an die Hochschule?
Also Studiengebühren, einen kleinen Anteil habe ich tatsächlich bezahlt gehabt. Und wie dann jetzt die Allianz da mitgewirkt hat, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil das alles zentral ging. Deswegen, da müsste ich jetzt passen.
Ja, gut, weil die DHBW, die hieß früher auch ein bisschen anders. Die war, glaube ich, damals eine private und ist jetzt meines Erachtens eine staatliche Hochschule. Aber
Genau,
will ich jetzt ein
ja.
bisschen vorsichtig sein. Also, okay. Vielleicht noch dann zu den Praxis- und Theoriezeiten. War da eine Ausbildung mit drinnen? Nee, ne? Sondern das war
Ja,
wahrscheinlich so.
doch, klar.
Ja, okay.
Ja. Also wir haben auch zusätzlich nochmal von der Allianz eine Ausbildung bekommen. Also in der Praxisphase hatte ich dann zusätzlich die Allianz-Ausbildung, also die Allianz-Produkte mal kennengelernt, auch so Basic, wie kann ich gut präsentieren, wie kann ich meinen Vortrag halten, Kommunikationsfähigkeiten. Da hatten wir dann tatsächlich auch die ein oder andere Schulung. Also wir hatten von beiden Seiten tatsächlich viel Unterstützung bekommen. Das ist auch wirklich ein sehr gut durchdachtes Ausbildungsjahr gewesen, sage ich mal, wo man wirklich alles von Tag 1 bis Tag XY dann durchdacht war.
Okay. Das heißt aber, eine klassische Berufsausbildung war in dem Sinne nicht drin, wie irgendwie
Nee,
Industriekauf.
das jetzt nicht. Nee, 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 nee. Nein, nein, das nicht. Also das ist, beziehungsweise, wie jetzt weiß ich, glaube ich, was Sie genau meinen. Ich habe jetzt mit dem Studium, als ich mein Studium abgeschlossen habe, dadurch, dass ich auch die Berufserfahrung in der Versicherungswelt habe, habe ich dann quasi den Versicherung, die, oder die Versicherungsfachfrauprüfung anerkannt bekommen von der Allianz.
Ja, gut.
Genau. Also das war dann gleichgültig wie die IHK-Prüfung, die Versicherungskauffrauprüfung, diese 3-jährige, hatte ich dann durch das Studium schon bekommen, weil es eben auch in dem Gesetzgeber so vorgibt, dass man anhand einem wirtschaftlichen Studium das dann quasi gleich anerkennen lassen kann, wenn man auch diese Praxisphase dann auch durchgemacht hat. Das hatte ich dann mit dabei und zusätzlich hatte ich dann auch in meinem Studiengang den ADAschein, den AEFO, den Ausbildereignungsschein, war auch schon mit integriert, was mir natürlich jetzt auch in dieser Phase als Bereichsleiterin dann auch natürlich vieles einfacher gemacht hat, weil man dann auch schon die Prozesse kennt und es dann weitergeben kann. Genau.
Also man hat relativ viele Scheine noch, also oder auch mehr oder weniger offizielle Scheine gesammelt. Man hat Theorie und Praxis
Genau.
in so einem dualen Bachelor-Studium. Da hat man ja, ich sag mal, eine Menge in einer relativ knappen Zeit, wo man das so sukzessive aufeinander aufbaut, dann dauert das ja deutlich länger, ne? Nachteil ist, Semesterferien
Definitiv, ja.
gibt's nicht wahrscheinlich, ne? Oder gibt es sie? Semesterferien?
Gut, Semesterferien haben wir nicht gehabt. Ich habe die ganz normalen Urlaubstage bei der Allianz bekommen, die eben zur Ausbildung zur Verfügung standen und die konnte ich dann nehmen. Aber klar, einen kleinen Abstrich muss man haben. Das war mir dann aber am Ende des Tages wert, weil ich dann gleichzeitig sowohl eine Ausbildung bei der Allianz durchlaufen habe, gleichzeitig ein Studium und das habe ich dann in 3 Jahre gepackt und das war es mir definitiv wert, die Zeit zu investieren.
Okay. Gut, also wir nehmen viele positiven Sachen mit und diejenigen unter uns, die uns zuschauen oder zuhören, die haben, glaube ich, nochmal einen wichtigen Input bekommen, was ein duales Studium dann angeht. Ohne Fleiß kein Preis kann man vielleicht daran setzen, aber es gilt ja fast überall, ne?
Definitiv, ja.
Gut, dann haben Sie ja fast, naja, ein Jahr Pause haben Sie, glaube ich, eingelegt. Gut, dann sind Sie bei der Allianz also richtig angefangen sozusagen dann. Dann sind Sie an die Fernuniversität gegangen, Master. Erste Frage, warum überhaupt noch im Masterstudium? Ich sage jetzt mal so, die Allianz ist ja sicherlich einer der ganz großen oder attraktiven Arbeitgeber bei uns in Deutschland. Braucht man denn überhaupt noch ein Masterstudium?
Ja, also zurück zum ganz Beginn. Ein Jahr habe ich tatsächlich gebraucht. Ich war nach dem dualen Studium, war ich noch in London, weil ich mal 2 Monate lang in London mal so ein bisschen die englische Sprache nochmal auffrischen wollte. Und bevor es dann richtig losgeht mit der Karriere, dachte ich, mache ich mal einen kurzen Break. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und dann hatte ich mich eingeschrieben. Das kam deswegen zur Verzögerung, Den Master hatte ich tatsächlich schon zu Beginn meiner Einstellung bei der Allianz, meinem damaligen Vorgesetzten gesagt, dass ein Bachelor für mich quasi nur so die Hälfte ist von dem Ganzen, dass ich den Master definitiv noch haben möchte. Das war so mein Punkt, weshalb ich den haben wollte. Allianz hatte ich tatsächlich von mir nie verlangt. Ich hätte sogar, hatte auch einen sehr guten Schnitt. Also Allianz hat mir von Anfang an gesagt, dass es nicht notwendig sei, um quasi auch bei der Allianz eine Karriere zu machen. Aber das war so für mich ein Ego-Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe damals schon erwähnt, ich will einen Master machen. Und für mich kam es aber auch nicht in Frage, dass ich Vollzeit Master studiere, weil ich eben auch in der beruflichen Schiene weiterkommen wollte. Weil sonst hätte ich da einen Break machen müssen, wäre auch kein Problem gewesen, für die Allianz zumindest. Aber kam für mich damals nicht zur Frage. Also deswegen, genau.
Okay, die Fernuniversität ist ja eine staatliche Universität, deswegen müssen wir jetzt nicht wie eine private hier großartig Akquise machen. Wir haben auch genug Studierende. Es gibt auch viele Kollegen von mir, die sagen, die wollen gar nicht mehr haben. Aber
Ja, klar.
davon mal ganz abgesehen, würde ich mal interessieren, okay, wenn Sie gesagt haben, Sie wollen Master machen und Sie wollen es berufsbegleitend machen, da gibt es ja mittlerweile auch zig Anbieter. Wie sind Sie auf die Fernuniversität gekommen?
Ja, das ist auch so eine Erfahrung gewesen. Normalerweise hat damals die Allianz mit der FOM gearbeitet gehabt. Das wurde uns dann auch vorgestellt. Ich war tatsächlich auch mal bei Tag der offenen Tür bei der FOM, war auch wirklich sehr gut, also gut vorbereitet und alles schön dargestellt. Allerdings wollte ich an der staatlichen also Fernuniversität sein. Und dann hatte ich mir die ganzen Module angeschaut, mal den Aufbau angeschaut. Ich war auch in Karlsruhe, da war ich angehängt damals noch während dem Studium und dachte, okay, Fernuniversität in Hagen ist tatsächlich sowohl eine staatliche Fernuni und hat im Großen und Ganzen mal wirklich alles mit enthalten gehabt, was ich damals gebraucht habe. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen gehabt. Und auch die Gebühren waren auch damals, ich war direkt nach dem Studium, klar, das war jetzt noch Berufseinstieg, muss man ja auch abwägen, waren es dann auch total im Rahmen, wo ich gesagt habe, okay, das passt für mich, hat auch gut mit den Präsenz, beziehungsweise diese Online-Seminare, die es dann zur Verfügung stand, das Selbststudium, was ich mir schon durch das duale Studium angeeignet habe, konnte ich beibehalten und natürlich die Flexibilität. Ich bin ja im Außendienst tätig und da habe ich eben maximale Flexibilität gebraucht und das konnte ich da sehr gut verbinden.
Ja, die Fernuniversität ist ja meines Erachtens auch die einzige Universität, die im Fernstudiumsbereich tätig ist. Der Rest ist dann Fachhochschulen, wobei man sagt ja immer Uni, ne? Aber viele, viele von denen sind eben, oder fast alle sind eben halt dann Fachhochschulen, aber einen richtigen Universitätsabschluss, den gibt es dann nur. Gibt es ja nur bei uns. Das heißt, Sie konnten das mit der Allianz besprechen, weil wenn die jetzt gesagt haben, wir haben eine Kooperation mit einer FOM oder mit welcher Hochschule auch immer, konnten Sie aber trotzdem sagen, nö, also ich wähle jetzt, müssen nicht nur wir sein, können auch eine andere sein, da waren Sie alle völlig frei dann, ne?
Definitiv, ja. Das war alles quasi, das war so mein zweites Leben, habe ich auch mal erwähnt. Das Allianz war die eine Hälfte, mein Studium war die andere Hälfte und es hat beides nicht miteinander berührt. Ich konnte beides gut miteinander verbinden. Und da gab es dann jetzt gar keine Probleme.
War das denn für Sie ein Kulturschock an der Fernuniversität? Weil ich sage jetzt mal, so als klassische Universität, die wir ja sind, auch wenn es Fernstudium ist, ist es dann doch eher theorielastig und weniger Praxis. Haben Sie sich das schwer mitgetan?
Das gar nicht tatsächlich. Einen kleinen Kulturschock hatte ich zu Beginn und zwar die ganzen, wie soll ich das sagen? Und bei der DHBW war das dann doch eher wie eine Schule. Ich hatte bestimmte Termine vorgegeben. Ich wusste ganz genau, wann schreibe ich jetzt meine Prüfung. Ich wusste, wann ich da erscheinen muss, musste mich davor nicht anmelden. Also dieses klassische Anmeldefristen beachten, das kannte ich von dem dualen Studium gar nicht. Und das war das Schwierige oder dieser Schockmoment an der Fernuni, wo ich dann zum ersten Mal diese Berührungspunkte gemacht habe mit Einsendearbeit beachten, die Fristen dafür beachten, sich erstmal anmelden für ein Modul, dann die Klausuren anmelden, dann die Frist nicht verpassen. Also das hat mich, glaube ich, ein, zwei Semester so gekostet, bis ich mal so wirklich tief drin dabei war. Und sonst, nachdem ich wusste, okay, ich muss jetzt auf die Fristen achten, wusste ich auch, okay, wo finde ich die Fristen? Hat es eigentlich gut funktioniert. Also das war tatsächlich so der einzige Moment, was mich auch so ein bisschen geärgert hatte. Also aber auch war ein persönliches Ärgern eher, kann ja die Fernuni dafür nicht. Genau, das war so der Punkt. Ansonsten war es jetzt kein Kulturschock, wie gesagt. Ich hatte ja viel Praxis. Ich habe ja immer Vollzeit 100% gearbeitet, was auch natürlich dazu geführt hat, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe mit dem Studium. Das war es mir aber auch am Ende des Tages wert, weil während dem Masterstudium habe ich ja noch zwei weitere berufliche Weiterentwicklungen gemacht und zweimal eine Prüfung bei der Allianz intern nochmal abgeschlossen. Deswegen hat es für mich so im Großen und Ganzen auch gepasst. Und dadurch, dass ich eben diesen beruflichen Alltag hatte, war mir das jetzt auch nicht zu so trocken mit der Fernuni Hagen.
Ja, na gut, wenn Sie eine Affinität haben zur Mathematik, dann sind Sie an der Fernuniversität zumindest nicht falsch, sagen wir das mal so. Ja, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das muss man auch wissen, dass eben halt die Fernuniversität eben halt eine Universität ist und auch viel Wert legt auf Theorie. Und im Grunde genommen machen wir das auch vielleicht sehr bewusst, vielleicht bewusster als Präsenzuniversitäten, weil wir ja auch sagen, okay, ich sage mal, drei Viertel bei uns, die bei uns studieren, die arbeiten nebenbei, also auch oder studieren nebenbei, wie man immer das drehen will. Und viele arbeiten auch in Vollzeit, viele aber auch in Teilzeit. Aber die Praxis bringen die mit, ne? Die müssen wir denen in der Regel nicht vermitteln. Das ist bei Präsenzuniversitäten vielleicht noch ein bisschen anders der Fall, ne?
Ja.
Okay. Gibt es denn so Punkte, jetzt haben Sie schon ein paar positive erwähnt, was die Fernuniversität angeht. Man muss auch ein bisschen Einzelkämpfer sein. Haben Sie wirklich so ganz alleine studiert oder haben Sie dann doch ein paar Kommilitonen gefunden, mit denen Sie so ein bisschen mitstudiert haben? Und wenn ja, wie findet man die im Fernstudium?
Also ich habe tatsächlich ganz allein studiert. Allerdings konnte ich immer von Semester zu Semester auch einen Mitkommilitonen finden. War dann natürlich immer jedes Semester ein anderer, weil man dann halt unterschiedliche Kommilitonen getroffen hat. Ein witziger Moment war auch, als ich in so einem Online-Seminar dann war, auch von der Fernuni Hagen, habe ich dann tatsächlich, bin ich dann auf eine alte Kommilitonin gestoßen, die mit mir parallel auch an der DHBW studiert hatte. Da wussten
Okay.
wir voneinander beide nicht. Sie war damals, ich glaube, in Mexiko war sie dann schon angesiedelt und hat dann von dort aus studiert, ich dann hier von Deutschland aus. Aber sonst hatte ich tatsächlich über diese WhatsApp-Gruppen, das waren, glaube ich, eine große Hilfe für mich.
Ja.
Und auch noch diese App, die es ja auch noch gab, wo man dann auch verschiedene Menschen dann quasi sich vernetzen konnte. Das waren so die Möglichkeiten, wo ich mich austauschen konnte. Das war wirklich sehr hilfreich, weil man doch, gerade wenn man eben ein Thema vielleicht nicht verstanden hat oder eine Aufgabe oder mal die Lösungen auch vergleichen will von den Übungsaufgaben, dass man mal so ein bisschen einen Sparringspartner hat, wo man dann sagt, okay, wie gehst du davon, hast du einen Tipp? Oder mal vielleicht Unterlagen austauschen, wo ein Schaubild, was einem gut gelungen ist. Und das waren dann tatsächlich, diese WhatsApp-Gruppen waren wirklich sehr hilfreich und auch das komplette Paket quasi, immer wenn ich quasi in einem neuen Modul drin war, konnte ich dann in irgendeine Gruppe reinschreiben. Irgendeiner hatte immer diesen Link. Also man kannte sich zwar nicht in dieser großen Fernuni, aber man hat sich geholfen, als würde man sich tagtäglich austauschen und sehen. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend und bin auch dankbar, dass es diese Möglichkeit überhaupt gegeben hat.
Wenn Sie jetzt sagen würden, ach, so ein, zwei, drei kritische Punkte habe ich noch, haben Sie welche?
Kritische Punkte, einen habe ich ja erwähnt, das mit den Fristen war tatsächlich für mich am Anfang so ein bisschen unübersichtlich, dadurch, dass ich das davor nicht kannte. Ich glaube, für Menschen, die davor auch schon an der Universität studiert haben, die haben es dann sicherlich einfacher.
Ja.
Ansonsten kritische Punkte, ich glaube, so Präsenzseminare, so wie wir das mit dem Skiseminar gemacht haben, ich glaube, wenn es ein, zwei Mal mehr geben würde, das wäre tatsächlich ein bisschen noch schöner, würde ich sagen, und würde das Ganze noch ein bisschen lebendiger machen. Ansonsten fällt mir tatsächlich außer den Punkten, die ich jetzt genannt habe, nichts Negatives mehr ein.
Also das mit dem Seminar müssen wir noch erklären, weil das läuft dann im Grunde genommen schon ab, fast wie oder ja, oder fast wie an der Präsenzuniversität. Man sieht sich, ne? Also ja, Skifahren online ist
Genau.
ein bisschen schwierig, da ne? Muss man dazu sagen, kann ich mir nicht so gut vorstellen. Aber da sieht man sich und auch die Betreuung der Abschlussarbeit ist im Grunde genommen auch dann wie an der Präsenzuniversität. Ne? Wobei wir fairerweise, muss man ja auch sagen, immer ein Online-Seminar noch anbieten. Also, dass man, also zumindest bei mir kann man im Grunde dann völlig papierlos dann studieren, wenn man es digital und nachhaltig haben möchte. Und wenn man auf die soziale Nachhaltigkeit setzt, dann wählt man das Präsenzseminar. Und Skifahren ist jetzt nicht so nachhaltig, zumindest nicht ökologisch, sagen wir es mal so. Das stimmt. Aber wir haben das im Bachelorstudium eingeführt übrigens. Das ist jetzt für Sie irrelevant, aber vielleicht für den Rest, der zuhört. Man kann im Bachelorstudium jetzt zwei Seminare machen. Und dafür kann man ein Wahlpflichtmodul, muss man dann weniger nehmen oder sowas. Ne? Kann man sich dafür anrechnen lassen, glaube ich. Also das geht. Im Master haben wir es noch nicht, aber ich nehme das mal als Anregung mit. Ich persönlich würde das nämlich auch ganz gut finden. Stichwort Skiseminar. Was machen Ihre Skifahrerkenntnisse?
Die sind tatsächlich bei null geblieben. Ich wollte ja
Ja.
die Allianz mit meiner Unfallversicherung nicht irgendwie belasten. Und ich möchte auch meine Unfallversicherung tatsächlich nicht nutzen. Liegt aber eher an mir, dass ich da wirklich sehr ängstlich unterwegs bin. Aber ich habe da gerne mitgemacht. Also ich war da auch mit den Kollegen damals noch schön unterwegs. Also das hat wirklich trotz dessen, dass ich da nicht mitgemacht habe, fand ich das auch cool, dass man das auch quasi mich jetzt nicht irgendwie gezwungen hat oder so. Das fand ich sehr cool. Ich konnte trotzdem mit dabei sein, konnte das erleben und natürlich auch mit den anderen dann am Ende des Tages feiern, nachdem man das rum war. Das fand ich sehr schön, ja.
Ja, also für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, sei auch gesagt, also neben fachlichen Voraussetzungen natürlich ist Skifahren durchaus erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Man kann auch ohne Skifahrerkenntnisse da mitfahren. Okay, gut. Ja, Skiseminar haken wir ab, dann kommen wir jetzt zur Abschlussarbeit. Das ist ja in der Regel dann der letzte Baustein im Studium, wie sonst auch. Da hatte ich ja schon angekündigt, haben Sie geschrieben über den Einfluss der künstlichen Intelligenz auf Controlling. Das ist ja eine Sache, die beschäftigt uns schon in der Theorie, in der Praxis sowieso und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre weitergehen. Wenn Sie so sagen würden, ja, was sind so die wichtigsten drei, vier Dinge, die ich vielleicht so also aus meiner Masterarbeit so ein bisschen in die Praxis transferieren kann, was sollte man tun als Controlling-Abteilung, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz dann beschäftigt?
Also, was ich mir durch diese Masterarbeit, aber auch durch die Seminararbeit, weil die dann doch so ein bisschen in die ähnliche Richtung ging, definitiv mitnehmen konnte und auch in der Praxis anwenden konnte, zum einen die ganze Theorie. Also dadurch, dass ich mich wirklich viel eingelesen habe und auch viele Journals durchgeblättert habe, viele Bücher durchgewälzt habe, habe ich mir so ein breites Wissen aufgebaut, was ich dann natürlich auch hier bei mir im Team weitergeben konnte, wo man sich dann auch gemeinsam sich in der Richtung weiterentwickelt hat. Und das ist nicht nur bezogen auf das Controlling, sondern auch die kompletten Branchen, weil man kann tatsächlich künstliche Intelligenz überall anwenden. Und gerade auch im Controlling-Bereich ging es ja dann auch darum, dass man dann bestimmte Voraussagen schon mal treffen kann und auch analysieren kann, dass man bestimmte Prozesse automatisieren kann. Und das ist ein Punkt, das kann man auf das Controlling legen, aber das kann man auch genauso auf jede andere Branche, auf jede andere Sparte widerlegen und wiederfinden und so dann quasi das eigene Alltagsgeschäft eigentlich mal effizienter gestalten, gerade weil wir eben in einer volatilen Welt leben. Das war ja früher vor 50, 60, 80 Jahren ganz anders. Da konnte man dann so einen Tick langsamer vielleicht dann auch rangehen an die Sache. Aber in der heutigen Welt finde ich das extrem wichtig, dass man sich so mit Routineaufgaben gar nicht mehr so stark beschäftigen sollte und dass man es einfach abgibt und nicht nur an einen Menschen, sondern an eine Maschine, die es dann genauso sorgfältig bearbeiten kann. Das ist genauso beim Controlling, dass es dann quasi die Maschine dann bestimmte Analysen, Statistiken schon mal von sich aus durchführt und ein Automatismus daraus dann quasi gelenkt wird.
Ja. Kann das, was Sie so angesprochen haben, in so einem Nebensatz, kann man im Grunde alles auf andere Branchen, auf andere Funktionsbereiche übertragen. Könnte das Controlling auch so ein bisschen als Treiber wirken für andere Abteilungen, also für die, ich sag mal, für die richtigen, ne, im Vertrieb beispielsweise. Gut, Produktion haben Sie in dem Sinne ja nicht als Dienstleister. Aber geht das auch weiter, dass das Controlling aktiv da im Grunde genommen die anderen Funktionsbereiche beraten kann in diesbezüglich?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich meine, es gibt ja auch nicht nur diese Textassistenten, sondern auch so Sprachassistenten, Voice-Bots, wo man dann quasi auch vom Controlling aus vielleicht so Art, wenn man die Berichterstattung hat, dass man das dann gegenüber einer anderen Abteilung dann so kommunizieren könnte dann. Oder auch gleich, wenn dann ein anderer Abteilungsleiter dann Fragen hat, mit dem Chatbot dann quasi nicht schreibt, sondern er spricht, mit dem Voice-Bot besser gesagt, dass man dann darüber dann kommuniziert und gleich die Fragen stellt und dass man vielleicht auch in die Zukunft dann verschiedene Fragen dann auch weiterentwickelt mit der künstlichen Intelligenz. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das wird ja auch immer mehr von allen Unternehmen genutzt. Und das wird sicherlich auch ein weiterer Punkt sein, wo halt viel mehr Unternehmen diese ChatGPT zum Beispiel sehr aktiv nutzen werden. Das sehe ich auch bei meinem Verwandtschaftskreis, dass dann auch die Älteren schon mal anfangen, ChatGPT immer mehr zu nutzen, was man jetzt eigentlich gar nicht mehr so kennt, also auch von den Älteren nicht.
Ja, die Digitalisierung macht nicht unbedingt beim Alter einen Cut. Das kann ich mal so vorsichtig
Das
sagen.
stimmt, ja.
Vielleicht bleiben wir kurz bei dem Thema ChatGPT, weil ich kann mich noch dunkel daran erinnern, als wir damals vom Skiseminar waren, das ist ja schon ein bisschen her, da hatten wir so, ich glaube, vor dem Hintergrund unserer Lern-App, die wir ja noch händisch aus Kursmaterial oder aus Lehrmaterial, Lehrbüchern erstellen oder erstellt haben, da hatten Sie ja damals schon ChatGPT genutzt. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, haben Sie so ein paar Fragen, haben so ein
Ja,
kleines
klar.
gemacht und so, ne? Und das fand ich damals ganz faszinierend, weil es für mich noch so, da war jetzt auch noch relativ neu, die ganze Sache. Und wir haben jetzt festgestellt, was aber auch sicherlich auf viele Unternehmen jetzt zutrifft, dass wenn man das reine ChatGPT nimmt, das ist toll, ne? Und für Routine-Sachen kann man das, glaube ich, auch super verwenden. Bloß die Frage, was man ja bekommt, man weiß ja nicht, worauf greift der zu eigentlich, ne? Ja, weltweit auf das gesamte Wissen, das ist schön und gut. Aber das brauche ich ja vielleicht nicht. Das heißt, ich muss das irgendwie customizen, ne? Und wir sind jetzt so ein bisschen dabei, dass wir gesagt haben, jetzt für die, wir versuchen jetzt auch Fragen und ja, auch so Klausuren, Einsendearbeiten, da sind wir jetzt so ein bisschen dabei, die künstliche Intelligenz auch zu nutzen. Aber wenn wir es allgemein ChatGPT anschmeißen, dann, also bei Rechenaufgaben ist es sowieso noch schwierig, hatte ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber so MC-Fragen geht gut, aber dann greift er teilweise auch auf Sachen zu, die fachlich zwar wichtig sind, aber jetzt gerade nicht in dem Modul sind. Und ich darf ja nur das abprüfen, was in dem Modul ist, ne? Deswegen trainieren wir jetzt unseren eigenen Trainingsraum haben wir jetzt noch, wo wir unsere Kurstexte, ganzen Klausuren der letzten 20 Jahre reinballern und den dann trainieren. Zwar immer noch vor dem Hintergrund des allgemeinen Modells, aber dann eigentlich schon mit unseren Daten. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Da würde ich jetzt auch sagen, das trifft wahrscheinlich auch auf die Praxis zu, dass man so vorgehen muss, ne?
Ja, definitiv. Und was jetzt nicht Allianz, sondern ChatGPT auch neu rausgebracht hat, ist ja die zweite kostenpflichtige Version, die für 229 € im Monat, glaube ich, die ist dann auch nochmal spezialisierte, gerade was das Thema Wissenschaft und Forschung angeht. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade auch, dass dieser Aspekt, den Sie jetzt erwähnt haben, dass es dann auch nochmal quasi ein Punkt sein wird, was die künstliche Intelligenz dann auch und beziehungsweise die Entwickler von ChatGPT mit berücksichtigen werden, damit dann auch sowas dann vielleicht vereinfachen kann und dann besser oder effizienter das Gesamte dann auch gestaltet.
Ich habe so ein bisschen, da habe ich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ich habe ein bisschen schon drüber nachgedacht gehabt, aber dass das so krass wäre, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich nehme das mal einfach mal so Bereiche wie Buchhaltung und Kostenrechnung, also so Einstiegsmodul, sag ich jetzt mal, in so ein Bachelorstudium, wo ich mir so ein bisschen gedacht habe, naja, das ist ja überall gleich, ne? Also das ist ja nun an jeder Uni oder Fachhochschule, ist eigentlich völlig egal. Ne? Soll einen haben, ist immer das Gleiche. Und Kostenarten, Kostenstellen, Kostendrehrechnung ist auch immer das Gleiche. Und dann muss man allerdings feststellen, dass zwar der Inhalt schon, würde ich mal sagen, zu 80, 90% gleich ist, aber der Zuschnitt von Modulen ist ganz unterschiedlich, ne? Der eine hat dann Buchhaltung mit Bilanzen in einem Modul, der nächste hat Buchhaltung Kostenrechnung in einem Modul und dann gibt es noch ganz abstruse Sachen. Bei uns in Hagen ist das mit Jahresabschluss und Steuern, Grundlagen in einem Modul und der eine hat dann 4 Credits, der andere 5, der andere 6, der nächste 7, sodass teilweise dann viel tiefer in bestimmte Dinge reingegangen sind, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ne? Sodass wir jetzt auch für unsere Lern-App dann eben halt angefangen sind zu sagen, okay, gut, wir haben so ein allgemeines Kostenrechnungsmodul bei uns drin, aber wenn das Uni XYZ kommt, die macht dann ihren eigenen Lernraum, benutzt einige dieser Inhalte, aber hat andere, die sie dazu packt. Ne? Und das ist das doch sehr höchst unterschiedlich, finde ich. Ne? Schwieriges Thema.
Ja, definitiv, definitiv.
Ja gut, aber wir sitzen weiter dran und entwickeln die und die Fragen, die wir jetzt entwickeln, da finde ich, ist die KI auch ganz gut. Also bei NC-Fragen ist die echt gut, weil dann kann man wirklich sagen, das ist unser Kurstext, jetzt machen wir neue Fragen und dann werden die rausgeschmissen. Schwierigkeitsgrade kann man auch angeben, das ist noch so ein bisschen wackelig, finde ich, aber das geht in die richtige Richtung und bei den Rechenaufgaben müssen wir noch mal gucken. Also da hätte ich mir gedacht, dass die Ergebnisse besser sind, aber es das heißt halt Sprachmodell, ne? Und nicht Rechenmodell. Also
Ja,
ja.
das habe ich tatsächlich auch mal immer wieder probiert gehabt, jetzt gerade jetzt nicht bei den so schwierigen, sondern eher bei so beispielhafte, einfache Mathematikaufgaben mal reingeschickt. Da hat es tatsächlich noch Schwierigkeiten gehabt. Ich habe jetzt auch die für $23, glaube ich, im Monat. Und da musste ich dann, also hätte ich jetzt selber keine Kenntnisse darüber gehabt, hätte ich dann wahrscheinlich mich auf den falschen Weg begeben. Aber vielleicht gibt es ja dann auch noch die ein oder andere KI-App, muss ja nicht unbedingt ChatGPT sein, die dann nur auf die Mathematik sich dann fokussiert. Kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass es dann mit zunehmender Zeit dann auch sowas in die Richtung kommen wird. Es
Ja.
gibt ja auch viele verschiedene KI-Apps, die jetzt nur Avatare haben, die dann, womit man Videos erstellen kann oder Videos drehen kann und so wird es
Ja.
dann sicherlich auch was für
Ja.
Mathematik bestimmt geben irgendwann.
Ja, also das, ich glaube auch, ist natürlich die Frage, ist es auf der einen Seite schön, wenn man die Zeit hat, sich mal damit zu beschäftigen, ne? Ich meine, im Gefühl kommt da jeden Tag ein neues Sprachmodell raus und uns jetzt wieder angucken, ja, kann man alles machen, aber ich finde auch diese innovative Phase, die wir immer noch haben, finde ich total spannend, ne? Aber dann
Ja,
irgendwann muss man ja auch
definitiv.
mal ins Umsetzen kommen. Irgendwann muss man sagen, okay, gut, jetzt machen wir ein paar Rechenaufgaben und jetzt nutzen wir aber die Version erstmal für die nächsten 2, 3 Semester. Weil irgendwann muss man ja eine Entscheidung dann treffen. Ne? Und ich hatte nur so ein bisschen gedacht, naja, ich meine, wenn wir jetzt so Klausuren machen, bei uns sind die ja auch automatisiert, ohnehin schon. Und dann muss man viel mehr Zeit und Aufwand und auch Konzentration an die Erstellung der Klausur stellen als vorher. Ne? Davor kann man fragen, ja, rechne mal einen Deckungsbeitrag aus und fertig ein paar Zahlen
Ja.
ist. Und heute muss man ja alles vorgeben. Und dann, ach, wir haben, wenn die sagen, in jeder Klausur, die ist dann 20, 25 Seiten stark, irgendwo hat man denn mal einen Dreher drin in der Tabelle oder sowas. Ne? Und da habe ich gedacht, wir gucken da mit 2, 3 Leuten drüber. Und habe gedacht, okay, das kann ja die KI viel besser als wir. Ne? Aber leider Gottes ist das zumindest noch jetzt noch nicht so. Ne? Naja, es wird die Zeit zeigen. Gut, ich habe kürzlich bin ich darüber gestolpert, weil ich auch immer so gucke, was meine ehemaligen Studierenden so treiben. Und da habe ich auf LinkedIn einen Post von ihnen gesehen. Kürzlich, sie sind ja in Freiburg, das darf man ja sagen. Und da sind sie Platz 1 geworden aller Allianz-Filialen. Ne? Ich glaube, ich habe es auch geliked, meine ich, oder geklatscht, irgendwie sowas. Und also herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal an dieser Stelle. Und wie wird man sowas?
Vielen Dank, vielen Dank. Wir hatten auch tatsächlich am Montag, am vergangenen Montag, am 17., unsere Jahresauftakttagung hier von der Geschäftsstelle Freiburg im Europaparkstadion und haben dann
Ja.
auch groß, ganz groß gefeiert mit unserem kompletten Team. Also es gibt insgesamt 60 Geschäftsstellen und in Deutschland bei der Allianz und wir haben tatsächlich gemeinsam auch mit meinem Vorgesetzten, dem Thomas Urle, geschafft, dass wir als Geschäftsstelle Freiburg dann auf Platz 1 gekommen sind. Ich muss so sagen, wir haben wirklich vieles ausprobiert und viele innovative Wege auch genutzt, sei es jetzt die künstliche Intelligenz, die wir immer mehr versucht haben, in das Team mit zu integrieren, sei es verschiedene Formate und auch Netzwerk-Fokusgruppen, also auch das Thema Agilität haben wir dann auch immer mehr mit in den Fokus genommen. Und ich glaube, diese Vielfältigkeit hat das Ganze am Ende des Tages dann auch ausgemacht, dass wir dann quasi stärker geworden sind und dann auch vieles gemeinsam erreicht haben. Auch dieser Team-Spirit, was wir dann gemeinsam durch diesen Austausch immer mehr ausgemacht haben, hat uns dann natürlich auch vereint nochmal.
Also Innovativität in Produkten oder so ist da ein maßgebendes Kriterium gewesen, wie ich jetzt so rausgehört habe.
Also die Produkte, die haben wir jetzt, die sind klar, die sind von der Allianz vorgegeben. Die Frage ist eher, wie gehe ich damit um? Wie kann ich eher ein Produkt besser vermarkten oder wie bringe ich das näher an den Kunden? Wie baue ich die Kundenbeziehung besser auf und wie kann ich auch dem Kunden einen besseren Service anbieten? Weil an der heutigen Welt, finde ich, ist es nicht nur der Kauf eines Produktes wichtig, sondern auch der Service. Diese ganzen Assistenten, die man eben noch mit dazu bekommt, die Assistenzleistungen. Und das war so einer der Punkte, weshalb wir so einen Prozess daraus gemacht haben, vom Verkauf bis zum Abschluss und aber auch danach, worauf wir eben alles darauf achten müssen, um das Ganze dann auch zu erreichen.
Also als
Das
Kunde.
war sehr die Schiene, wo wir halt innovativ gestalten konnten, wo wir dann auch wirklich den Kunden heute in der heutigen volatilen Welt die Möglichkeit geben, dass man immer erreichbar ist. Und das kann man ja auch sehr gut mit einem Chatbot gestalten oder mit der KI und vielen anderen Tools.
Ja, genau. Also das, ich finde auch so im Vertriebsbereich macht das sogar Sinn, dass man vielleicht sowas einsetzt, ne? Weil jetzt mal gerade so Versicherung, so ich kenne das auch von der Bank, weil ich da im Aufsichtsrat sitze, da so ein bisschen so ähnlich, sage ich jetzt mal, da, wo man so etwas konservativer unterwegs ist und seine Produkte sind eher so ein bisschen so standardmäßig ausgerichtet, zumindest für den, ich sag mal, C-Kunden oder B-Kunden oder so ist das ja so. Und wenn man da mal eine Frage hat, glaube ich, kann man ganz gut so ein Chatbot nutzen, ne?
Definitiv klar, ob es jetzt auch für den Kunden ist, eine vertragsbezogene Frage ist, ob es jetzt eben vielleicht auch ein Mitarbeiter ist. Es steht ja auch das Thema sein, das was wir vorhin hatten mit dem Controlling. Die KI wird sicherlich vielen Unternehmen behilflich sein, dann auch Systeme besser zu gestalten oder dass man auch nicht unbedingt immer einen Sachbearbeiter braucht, um irgendetwas zu lösen, sondern tatsächlich mit einer KI dann die bestimmte Fragen dann auch live lösen kann, wo man sich dann auch viel Zeit und Aufwand sparen kann. Und natürlich auch Kosten.
Ja, okay, gut. Irgendwo ist es ja auch natürlich Kosteneinsparung. Wobei ich glaube immer, ach, das nee, man hält sich irgendwo die Waage. Ne? Also ich meine, man kann vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter, muss man jetzt natürlich fairerweise auch sagen, vielleicht ein bisschen einsparen. Aber man braucht ja nachher auch irgendwelche Leute, die sich damit auskennen. Und im Zweifel sind das auch dann wieder eher hochqualifiziertere. Und bei allem, was wir jetzt gerade so Positives gesagt haben, zu kriegen, drüber schauen muss man trotzdem nochmal. Ne?
Das stimmt. Also es gibt Sachen und Situationen, wo ich weiß, okay, das passt, das kann ich durchgeben, aber man muss sich wirklich, glaube ich, mit der KI auseinandergesetzt haben, um zu wissen, okay, was kann ich so reingeben und was sollte ich vielleicht nochmal überprüfen und nochmal schauen. Was ich jetzt zum Beispiel ganz cool finde, man kann ja auch mit dem ChatGPT so Art telefonieren, das ist so ein Live-Audio-Modus. Und da finde ich, es ist auch sehr cool vorbereitet, sind wir aufbereitet, dass man dann direkt Live-Fragen stellt, mit Live über eine Stimme dann die Antworten bekommt. Und das ist ja nichts anderes, wie dass mir ChatGPT als Dienstleistung Service bietet. Das kann man dann auch übertragen. Und da finde ich, wenn ich dann irgendwie Bedenken haben sollte bei der Antwort, kann ich sie genauso stellen und kriege dann gleich wieder eine Rückmeldung mit, ja, du hast recht, oder nee, das liegt an dem und dem Punkt. Und das sind so Punkte, wo ich finde, das ist echt gut gemacht.
Ja, gut, wir werden das in der Forschung auch weiter begleiten. Natürlich haben ja auch momentan eine Promotion. Der Niklas promoviert ja in dem Bereich und der Christopher mehr oder weniger auch. Die machen ja beide so digitale Transformation in der Bildung. Wir werden es auf jeden Fall weiterbringen. Was ich noch ein bisschen mitgenommen habe, ist, und da tut mich noch ein bisschen schwer und da bin ich auch ein bisschen so am Überlegen, weil wir jetzt auch die ersten empirischen Untersuchungen in dem Bereich machen mit Studierenden, aber auch mit Professoren. Und wir überlegen auch noch, ob wir Prüfungsämter und sowas da mal eine Befragung zu machen. Und ich habe vor dem Hintergrund einfach mal so ein bisschen so vielleicht für Sie auch so ein bisschen die Frage. Also man in der ersten Linie macht man es immer so, dass man so gewisse Kontrollvariablen hat bei empirischen Untersuchungen, also ne, Alter und Geschlecht beispielsweise. Ne? Und so, wenn ich so insgesamt jetzt mal so 30 Jahre zurückblicke in der Forschung, kommt da eben, gerade was so auch Controlling angeht, eigentlich nie was bei raus. Ne? Also im Grunde genommen spielt das Alter oder Geschlecht eigentlich gar keine Rolle, wie gestalte ich mein Controlling-System. Ne? Und bei der KI bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob da zumindestens vielleicht teilweise dann doch das Alter mitspielt, dass Jüngeren vielleicht eher dann doch insgesamt vielleicht dort affiner sind als Ältere. Interessant finde ich das Geschlecht. Also würden Sie da eine These wagen wollen, ob Männlein oder Weiblein eher so mit KI umgehen möchte, kann, will? Oder würden Sie sagen, das spielt eigentlich gar keine Rolle, das Geschlecht?
Gute Frage tatsächlich. Wenn ich mir jetzt auch jetzt überlege, in meinem Umfeld ist das tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich könnte jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, welches Geschlecht mehr jetzt die KI nutzt, sondern es ist eher gleichgültig. Ich könnte auch nicht sagen, dass jeder jüngere Mensch quasi jetzt die KI nutzt. Meine Mutter zum Beispiel, die ist jetzt 50 Jahre alt und die hat jetzt auch angefangen, ChatGPT zu nutzen. Also ich kann es auch gar nicht an dem Alter jetzt festmachen. Klar, 50 Jahre alt ist jetzt nicht so alt, sage ich mal, im Vergleich jetzt zu den anderen. Aber ich denke, das kommt immer auf die Person an und auf den Willen natürlich, dass man sich in dem Bereich weiterentwickeln möchte. Und wenn man so die ersten Erfahrungen mal gemacht hat und auch gesehen hat, was für einen Mehrwert man dann hat, weil ich finde es extrem mittlerweile sehr zeitaufwendig, wenn ich jetzt in Google reingehe und eine ganz normale Suche eingebe. Und vor 3, 4 Jahren war es ja echt der Standard, dass man in der Suchmaschine eine Frage gestellt hat und dann sich wirklich von der ersten Anzeige zum ersten Treffer runtergehangelt hat, um die Antwort zu finden. Ich musste dann wirklich die Seiten manchmal komplett durchlesen, um meine Antwort zu finden. Und diese Zeit kann ich mir dann einfach ersparen, indem ich meine Fragen in ChatGPT eingebe und dann gleich die Antwort habe. Und dann kann ich dann auch fragen, okay, woher hast du das? Oder hast du das Internet durchsucht? Gib mir die Quelle dazu. Das habe ich dann auch gleich mal. Deswegen, ich glaube, es ist einfach Fakt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Und sobald man den Mehrwert erkannt hat, kommt der Wille oder der Nutzen und die Eigeninitiative gleich mit.
Frau Kielitsch, ich glaube, das ist ein besseres Schlusswort, glaube ich, können wir nicht finden für die heutige Folge. Deswegen lassen wir das mal stehen. Wir werden es, wie gesagt, empirisch überprüfen und ich würde Ihnen dann mal einen Link zukommen lassen, ob da was bei rausgekommen ist oder nicht, wenn wir es mal schauen. Ja. Gut, insofern sage ich erstmal vielen Dank, Herr Frau Kielitsch, dass Sie mitgemacht haben bei unserer Folge und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung und Dankeschön gleichfalls.